Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Also dann, lass uns mal schauen, was sich in der letzten Woche so getan hat. Ich denke, wir sollten mit der Politik anfangen. Da ist ja einiges passiert. Du übernimmst dann Wirtschaft und ich könnte danach noch den Sport machen?
Ja, das passt gut. Also bei der Politik ist mir vor allem diese Geschichte aus Berlin aufgefallen, dieser Stromausfall im Südwesten der Stadt.
Genau, das ist wirklich eine ernste Situation. Tausende von Menschen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind betroffen. Und zwar nach einem Brandanschlag auf die Strominfrastruktur. Die müssen jetzt bei Schnee und eisigen Temperaturen ohne Heizung und Strom auskommen.
Wie lange soll das denn noch dauern?
Nach den aktuellen Meldungen könnten es noch tagelang sein, bis alle Haushalte wieder Strom haben. Besonders problematisch ist es für die Schulen. Mehrere bleiben geschlossen. Und für die Schülerinnen und Schüler, die eigentlich nach den Weihnachtsferien wieder anfangen sollten, wird eine Notbetreuung in anderen Schulen organisiert.
Das ist schon eine heftige Situation für so viele Menschen. Aber lass uns mal zu Venezuela schauen. Da sind die Entwicklungen ja noch dramatischer.
Absolut. Also was dort passiert ist, übertrifft wirklich vieles. Das US-Militär hat einen Angriff auf Venezuela durchgeführt und den autoritären Staatschef Nicolas Maduro gefangen genommen.
Die Rheinzeitung aus Koblenz hat eine interessante Einschätzung abgegeben. Sie schreibt, dass die Bewertung davon abhänge, was langfristig passiert. Wenn es gelänge, demokratische Strukturen zu etablieren und die wirtschaftliche Situation zu verbessern, sähe das anders aus, als wenn nur ein neuer, korrupter Vasallenstaat entstünde. Die Zeitung erinnert auch daran, dass Maduro Wahlen gefälscht hat, auch von Deutschland nicht anerkannt wird und Millionen Menschen zu Flüchtlingen gemacht hat. Apropos internationale Spannungen, Trump macht ja auch Ansprüche auf Grönland geltend. Wie reagieren die nordischen Länder darauf?
Da ist die Reaktion ziemlich eindeutig. Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland haben Trumps Gebietsanspruch deutlich zurückgewiesen. Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen hat erklärt, die USA hätten überhaupt kein Recht, einen Teil der dänischen Staatsgemeinschaft zu annektieren. Sie forderte die USA auf, mit den Drohungen aufzuhören. Die anderen nordischen Regierungschefs stellen sich öffentlich hinter diese Erklärung.
Das ist schon bemerkenswert, wie geschlossen die nordischen Länder da auftreten. Gibt es denn auch andere Sicherheitsprobleme in der Region? Ja, in der Ostsee ist wieder ein Unterseekabel beschädigt worden, diesmal vor Lettland. Die Ministerpräsidentin Evika Silina hat mitgeteilt, dass ein Glasfaserkabel eines privaten Unternehmens nahe Liepāja beschädigt wurde. Nach Polizeiangaben soll ein Schiff der Verursacher sein, aber die genauen Umstände sind noch unklar.
Diese Kabelbeschädigungen häufen sich ja in letzter Zeit. Aber lass uns mal zu innenpolitischen Themen. Was plant denn die CSU?
Die CSU hat bei ihrer Klausurtagung im Kloster Seon einen interessanten Beschlussentwurf vorgelegt. Sie will, dass auch strafunmündige Kinder sich nach Straftaten vor Gericht verantworten müssen. Bislang müssen Täter unter 14 Jahren nicht vor Gericht, sie gelten als strafunmündig.
Was schwebt Ihnen denn vor?
Ein gerichtliches Verantwortungsverfahren für strafunmündige Kinder. Zusätzlich schlagen sie Strafverschärfungen bei Messerangriffen vor. Das zeigt, dass die Diskussion um Jugendkriminalität weiter an Fahrt gewinnt.
Das wirft sicher noch viele rechtliche Fragen auf. Bevor wir zur Wirtschaft kommen, hast du noch was aus dem Politikbereich?
Ja, noch eine kurze Meldung zu Lisa Müller. Sie hat in einem Interview erklärt, warum sie Thomas Müller nicht nach Kanada begleiten konnte, als er zu den Vancouver Whitecaps gewechselt ist. Als Dressurreiterin hat sie ihre eigenen beruflichen Verpflichtungen, die Pferde müssen trainiert werden und jemand muss sich um den Betrieb kümmern.
Aha, und politisch? Sie war ja auch in der CSU aktiv.
Richtig. Sie hat mehrere Praktika mit landespolitischem Bezug absolviert, unter anderem bei der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Sie fühlt sich in der CSU zu Hause, hat aber eine Anfrage des Kreisverbandes Miesbach abgelehnt, sich für die Kommunalwahlen aufstellen zu lassen. Sie sagte, das sei ihr noch zu früh. Sie wolle erst genau wissen, was auf sie zukommt.
Verstehe. Momentan steht wohl noch das Reiten an erster Stelle für Sie?
Genau. Sie betonte, dass das Reiten für sie weniger Beruf als Berufung sei. In der Dressur-Weltrangliste liegt sie derzeit auf Rang 55.
Okay, dann sollten wir mal zur Wirtschaft überblenden. Allerdings muss ich sagen, dass ich in den Meldungen jetzt nicht so viel explizit Wirtschaftliches gefunden habe. Die Venezuela-Situation hat natürlich wirtschaftliche Implikationen, aber das haben wir ja schon behandelt.
Das stimmt. Die meisten wirtschaftlichen Aspekte sind in den politischen Zusammenhängen schon zur Sprache gekommen. Sollen wir dann direkt zum Sport wechseln? Da haben wir einiges.
Ja, das machen wir. Du hattest ja gesagt, du übernimmst den Sport.
Richtig. Also fangen wir mit dem Biathlon an. Da gibt es Neuigkeiten zum deutschen Aufgebot für den Heimweltcup in Oberhof. Selena Grotjan ist nach überstandener Krankheit wieder dabei.
War die denn länger ausgefallen?
Ja, sie sagte selbst, dass die Erkrankung letztlich etwas länger gedauert hat als zunächst gedacht oder erhofft. Aber inzwischen konnte sie wieder einen guten Formaufbau absolvieren. Sie verdrängt Julia Kink, die stattdessen im zweitklassigen IBU-Cup an den Start geht.
Und bei den Männern?
Da steht Johannes Kühn vor seinem ersten Weltcup-Einsatz in dieser Saison. Der Routinier hat sich, wie auch Lukas Fratscher, durch starke Leistungen im IBU-Cup seine Rückkehr verdient. Das Duo ersetzt Danilo Riedmüller und Simon Kaiser, die jetzt in den IBU-Cup müssen.
Wann geht es denn los in Oberhof?
Die vierte Station des Winters beginnt am Donnerstag mit einem Sprint der Männer über 10 Kilometer. Die Frauen sind einen Tag später dran. DSV-Sportdirektor Felix Bitterling hat betont, dass neben dem besonderen Heimweltcup-Flair auch die noch offene Olympia-Qualifikation eine zentrale Rolle spielt.
Ah, das heißt, es geht um mehr als nur um Weltcup-Punkte.
Genau. Für alle Athleten, die die entsprechenden Kriterien bislang noch nicht erfüllt haben, bieten die Weltcups in Oberhof und Ruhpolding die entscheidenden Chancen. Gewöhnlich fällt nach dem letzten Renntag in Ruhpolding die finale Entscheidung für den Jahreshöhepunkt in Italien ab Anfang Februar.
Das ist also wirklich Crunchtime für die deutschen Biathleten. Lass uns mal zum Eiskunstlauf wechseln. Da gibt es doch auch interessante Entwicklungen.
Oh ja, da haben wir einen absoluten Superstar, Ilya Malinin, den 21-jährigen US-Amerikaner. Der Mann ist einfach phänomenal. Sein Spitzname in der Eiskunstlaufwelt lautet Vierfachgott, weil er so viele Vierfachsprünge beherrscht wie kein anderer auf der Welt.
Was kann der denn genau?
Beim Grand Prix-Finale in Japan Anfang Dezember hat er in der Kür als erster Sportler 7 Vierfachsprünge gezeigt. Dazu zählt auch der vierfache Achsel, der als schwierigster Sprung überhaupt gilt. Außer Malinin hat dieses Element noch niemand anderes in einem Wettkampf gestanden.
Das klingt schon fast überirdisch. Wie reagieren denn die Experten darauf?
Der frühere britische Eiskunstläufer Mark Hanratty wurde mit den Worten zitiert: Es ist einfach verblüffend, was er da macht. Malinin selbst hält sogar einen fünffachen Sprung für die Zukunft nicht für ausgeschlossen.
Hat er denn auch Rekorde aufgestellt?
Ja, und zwar beeindruckende. Mit seiner Grand Prix-Kür holte er 238,24 Punkte und stellte einen Weltrekord auf. Der frühere kanadische Läufer Ted Barton bezeichnete das Programm als eine der großartigsten Darbietungen in der Geschichte des Männereiskunstlaufs.
Das ist schon eine Hausnummer. Wie nah ist er denn an anderen Rekorden?
Er nähert sich auch dem Gesamtweltrekord aus Kurzprogramm und Kür. Die Marke seines Landsmanns Nathan Chen aus dem Jahr 2019 liegt bei 335,30 Punkten. Malinin verfehlte sie bei seiner bisherigen persönlichen Bestleistung nur um 1,49 Zähler.
Da scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein. Was steht denn als nächstes für ihn an?
Die US-Meisterschaft in St. Louis startet mit dem Kurzprogramm am Donnerstag. Sein vierter nationaler Titel soll aber nur eine Zwischenstation auf dem Weg zu seinem Olympiatriumph sein. Am 13. Februar wird bei den Winterspielen in Mailand die Goldmedaille in der Männerkonkurrenz vergeben.
Hat er denn schon mal bei Olympischen Spielen teilgenommen?
Da hat er noch eine Rechnung offen. Bei Nathan Chens Triumph 2022 in Peking musste der Vierfachgott mit der Zuschauerrolle vorlieb nehmen. Trotz seines zweiten Platzes bei der US-Meisterschaft hinter Chen wurde Malinin unter anderem wegen mangelnder Erfahrung nur als Ersatzläufer nominiert.
Das heißt, jetzt ist seine Zeit gekommen?
Definitiv. Dieses Mal führt kein Weg an ihm vorbei. Alles andere als ein Triumph des Wunderläufers wäre eine echte Sportsensation. Er hat seit mehr als 2 Jahren keinen Wettbewerb mehr verloren und ist zweimaliger Weltmeister. Wie sieht es denn mit deutschen Läufern aus? Leider nein. Deutsche Läufer, die derzeit nichts mit der Weltklasse zu tun haben, sind von Malinins Punktzahlen weit entfernt. Deutschlands derzeit bester Läufer Genrich Gartung hat immerhin auch mehrere Vierfachsprünge im Repertoire, muss sich international aber erst noch beweisen. Er sagt selbst, man kann sich natürlich an ihm orientieren.
Immerhin kann Malinin als Inspiration dienen, oder?
Das auf jeden Fall. Mit seinen beeindruckenden Flugshows dürfte er seiner Konkurrenz bewusst machen, was auf dem Eis alles möglich ist. Auch wenn das Talent ihm quasi in die Wiege gelegt wurde, seine in der Sowjetunion geborenen Eltern Tatjana Malinina und Roman Skonjakov nahmen in den 90er und 2000er Jahren für Usbekistan an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teil.
Haben die Eltern denn auch Erfolge gehabt?
Edelmetall bei den ganz großen internationalen Wettkämpfen konnten sie nicht holen. Im Gegensatz zu Sohn Ilya, der 2024 im kanadischen Montreal und 2025 bei der Heim-WM in Boston jeweils Gold gewann.
Eine echte Erfolgsgeschichte also. Das waren die wichtigsten Meldungen aus Politik und Sport. Die Lage in Berlin bleibt angespannt, Venezuela erlebt historische Umwälzungen und im Sport haben wir mit Malinin einen neuen Superstar, während sich die deutschen Biathleten auf entscheidende Wochen vorbereiten.
Genau, und es bleibt spannend zu verfolgen, wie sich diese Geschichten in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln werden.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.